Jazz leben. Stimmen aus der Szene.
Hallo, Kalle Kalima.
Hallo, hallo.
Schön, dass du ein bisschen Zeit hast für das Interview, für das Podcast-Interview für die Jazzwoche. Also, wir sind hier bei dir im Proberaum. Schön, dass du auch ein bisschen Musik dabei hast. Meine erste Frage an dich. Wie geht's dir persönlich und wie hast du die letzten Monate erlebt? Das war ja ein bisschen eine spezielle Situation für uns alle.
Richtig, ich glaube, die ganze Branche wurde lahmgelegt und plötzlich hatten alle Leute sehr viel Zeit. Mir ging auch genauso. Und ja, es war erstmal natürlich ein bisschen eine Suche für neue Alltag, neuer Rhythmus. Ich habe versucht, täglich eigentlich hierhin zum Proberaum zu kommen. Ich habe auch eine Frau und zwei Kinder. Wir waren natürlich alle jetzt sehr viel zu Hause und es war auch gut, dass ich einen Proberaum habe. Ich könnte so ein bisschen den anderen auch Platz geben dann. Eine Wohnung, weil es plötzlich war es natürlich etwas enger, weil wir sonst nie so viel zu Hause alle sind. Und ja, dann habe ich angefangen hier etwas mehr zu machen als sonst. Ich hatte mehr Zeit zu üben, das war schön. Es hat sich ein paar so Kompositionssachen ergeben, zum Beispiel mit einem finnischen klassischen Gitarristen, der auch dann Zeit hatte. Der hat gewünscht, dass ich für ihn was komponiere. Dann war er mit Skype in Kontakt, der unterrichtet in Kiel an der Uni und war auch mal da und es war interessant mit ihm. Das war ein bisschen für mich auch Lernen, weil ich habe seine Musik dann studiert und dann habe ich zwei, auch klassische Musiker, zwei Freunde hier in Berlin, das sind zwei Cellisten, eine an Staatsoper und eine an Konzerthaus und die hatten auch plötzlich Zeit. Das sind ein Ehepaar bei der Finn. Und die haben gesagt, hey, jetzt müssen wir beide zu Hause üben, hättest du was für uns, weißt du, dass wir zu zweit spielen können, weil es gibt so wenig Duets für zwei Celli. Und dann habe ich angefangen, auch für den beiden was zu komponieren. Und das, glaube ich, war auch nur wegen Corona hatten die Zeit, irgendwas zu schauen. Ja, das war eigentlich schöne Zeit. Dann mit diesen, wenn man akzeptiert hat, dass man muss was daraus machen und man diese Unsicherheit dann ertragen muss.
Ja, das ist schön. Hast du für dich sozusagen was draus gemacht? Aus dem das Potenzial der Zeit genutzt, was ja auch eine Form von Geschenk war. Ja. Allerdings war das finanziell, ist es natürlich jetzt nicht so einfach, über die Zeit zu kommen. Wie hast du das so geregelt für dich?
Na, erstmal gab es auch Soforthilfe von Stadt Berlin. Ich glaube, viele Kollegen haben auch da diese Chance nutzen können. Und ich glaube, die waren sehr, sehr gut. Das war natürlich etwas chaotisch, diese Situation mit diesem Warteplatz 100.000 oder so. Aber es hat geklappt und erstmal, ich weiß nicht, was mit diesem Geld dann letztendlich, wie das funktioniert. Und ich habe dann so eine kleine Stelle, halbe Stelle in Luzern. Das konnte ich weitermachen und ich konnte da Unterricht über Skype geben oder über Zoom. Und ich war auch im Juni schon auch dann in Luzern. Ich bin sofort, wenn es ein bisschen geöffnet war, haben die sehr gewünscht, dass ich dahin gehen sollte, auch wegen der Abschlussprüfungen. Und dann habe ich das gemacht. Ja, das hat auf jeden Fall etwas geholfen.
Sehr gut. Und wir hoffen ja, dass das jetzt irgendwie ein bisschen besser sortiert weitergeht, mit klaren Richtlinien, dass wir alle wieder arbeiten können. Ja, du sprichst an deine Bezüge zur zeitgenössischen Musik. Ich finde, das, was dich ja auch auszeichnet, ist deine wahnsinnige Flexibilität, in verschiedenen musikalischen Kontexten zu arbeiten, zu agieren und trotzdem immer deinen Stil sozusagen zu feiern, zu zelebrieren und dir selbst treu zu bleiben. Ich erinnere mich, dass ich dich gehört habe, wie du für ein Streichquartett geschrieben hast. Solo, wo du mit Loops und allem möglichen Zeug, Quadrophonen, verschiedene Amps ansteuerst, bluesige Sounds, irgendwie frei, unfassbarste Kontexte mit Orchestern, mit Streichern und jetzt hast du auch noch irgendwie eine Oper bearbeitet in Lyon. Also mich würde jetzt natürlich interessieren, was das für dich so bedeutet, diese Vielseitigkeit, diese Flexibilität, wie du das für dich so, was das für dich so ja, bedeutet, mit sich bringt.
Das ist eine gute Frage und es hat sich so eigentlich schon seit ich Kind bin so gegeben. Ich war jetzt nicht irgendwie so einem Shootingstar in irgendeinem Ding, aber ich habe auch damals schon als Kind klassische Gitarre gespielt und E-Gitarre, auch nebenbei. Und auch in Rockbands gespielt. Das heißt, ich habe immer so irgendwie viele Sachen gemacht. Und dann, wenn ich Profi wurde, habe ich das einfach irgendwie so weitergemacht, die Chancen. Manchmal gab es Anfragen, hey, willst du probieren, zum Beispiel für Big Band zu schreiben oder für Streichorchester? Dann habe ich die gemacht. Vielleicht waren die jetzt gar nicht perfekt erstmal, aber oft hat sich irgendwas ergeben von diesen Chancen und ich habe dann immer die einfach gefolgt. Und ein bisschen an Zufall das einfach gelassen, einfach oft auch experimentiert mit Projekten. Auch das erlaubt, dass manchmal ich irgendwas mache, was nicht funktioniert. Aber einfach, dass ich immer weiter experimentiere und flexibel bleibe, ich glaube, das ist, was die Jazzmusik ausmacht, dass die in die jeweilige Situation vielleicht, wenn die offen sind, können irgendwas daraus machen. Ich glaube, das ist, was die Jazzmusiker sind. Ob das jetzt, was für eine Besetzung ist, ich glaube, das ist dann letztendlich nicht so unbedingt so wichtig. Mindestens für mich ist das jetzt meine Arbeitsweise gewesen. Aber vielleicht auch gezwungenermaßen, weil ich glaube, es gibt sehr wenige Jazzmusiker, die nur eine Band haben und davon leben können. Es gibt natürlich schon welche, aber das ist auch toll. Aber es war nie mein Werk.
Ja, ja, das finde ich spannend. Ich meine, dein Repertoire reicht ja auch bis zu Barockarien. Da dürfen wir zusammen musizieren.
Ja.
Ich finde das spannend, diese Vielseitigkeit. Es gibt ja viele Kollegen, die das anders sehen, die natürlich nur ein Ding durchziehen, aber ich, für mich persönlich ist das ja auch ähnlich wie bei dir, dass ich durch diese Vielseitigkeit das Gefühl habe, Musik noch intensiver zu erleben, eben aus anderen Richtungen auch. Und das ist immer wieder eine Inspiration auch für, ich denke, die neue Musik wird bei dir wahrscheinlich auch in deinem Blues-Projekten einfließen und andersherum, dass du irgendwie Blues...
Ganz genau. Ja, ich lasse einfach die Sachen ineinander fließen. Tatsächlich muss ich das auch machen. Ich kann natürlich nicht, wenn ich in neuem Musikkontext zum Beispiel komponiere, es klingt das nicht so groß anders, als wenn ich für Jazzbands schreibe. Ich schreibe eigentlich immer so ein bisschen ähnliches Zeug, aber ich habe natürlich dadurch, dass ich gelernt habe, ein bisschen wie Musiker in unterschiedlichen Kontext am liebsten musizieren, habe ich, glaube ich, gelernt, gewisse Sachen dann betonen, zum Beispiel gewisse Rhythmen versuche ich nicht jetzt ein Streichorchester zu bringen, die ich lieber vielleicht mit einem Jazz-Combo mache und so weiter. Und andererseits, es gibt gewisse Akkorde, die versuche ich jetzt nicht für ein Big Band zu schreiben, weil ich weiß, das wird mit Streichorchester viel besser gelingen, als diese Akkorde mit Big Band zu spielen und so weiter. Man lernt dann über die Zeit, oft auch über Versuche, die fehlschlagen. Aber da habe ich ja Glück gehabt, immer wieder, weißt du, neue Chancen zu bekommen.
Sehr gut. Dein Instrument ist die Gitarre. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Ansätze. Jetzt hast du vorhin gesprochen von den Neumusik-Gitarristen, mit denen du dich jetzt auch auseinandersetzt und wo du auch Inspiration holst. Aber eigentlich hört man bei dir ja eindeutig, wo es herkommt. Da gibt es ja auch so verschiedene Schulen, die Jazz-Gitarrenschule, die Puristen oder die, die eben alles andere, was in dem Rockbereich passiert ist, auch irgendwie gutieren und einsetzen. Willst du ein bisschen was sagen über deine Inspirationsquellen?
Ja, ja, du hast recht. Ich glaube, meine große Liebe war schon damals als Jugendliche halt diese Anfang 70er Rock und Ende 60er, weißt du, Hendrix und Led Zeppelin und natürlich auch viel diese Blues-Kram. Und ich glaube, das ist immer bei meinen Spielen irgendwie dabei. Aber ich habe dann auch Jazz-Gitarristin auch schon sehr geliebt und ja, das ist auch das Ding, wenn du E-Gitarre studierst, dann bist du ja, die einzige Möglichkeit ist das eigentlich meistens, Jazz-Gitarre zu studieren. Das heißt, dann studierst du auch Stile von Leuten wie Wes Montgomery und Jim Hall. Und das ist schon sehr, wenn man jetzt bei mir vielleicht jetzt das nicht so vielleicht raushört, aber das ist schon super vorbereitend für allerlei Musizieren, wenn man jetzt zum Beispiel solche Musiker studiert und versucht, irgendwie daraus was zu lernen. Aber ich glaube, mein Glück war, dass E-Gitarre auch so vielseitig ist und da gibt es so viele Möglichkeiten klanglich und das hat, glaube ich, mich auch in diese Richtung gepusht. Also ich habe gemerkt, dass ich kann praktisch auch mit Effekten und mit Präparationen auch relativ gut in so neue Musik und neue Situationen arbeiten, auch genauso wie in akustischer Musik. Und ich glaube, mein Instrument hat auch meinen Weg so ein bisschen gegeben. Wenn ich jetzt Saxophon gespielt hätte, hätte ich nicht sicherlich diesen Weg genommen.
Ja, sind wir alle froh, dass du den Weg genommen hast. Sag mir, was sind neben der musikalischen Inspiration aus Rock und ich weiß, du bist auch großer Fan von so kreativer Rockmusik und diese ganze Art Rock.
Ja,
Pink Floyd ist ja eine riesen Inspirationsquelle. Was ist für dich eine weitere Inspirationsquelle neben der Musik, also außermusikalisch? Wie inspirierst du dich da?
Na, ich bin auf jeden Fall so ein Fan von wissenschaftlichen Forschungen, besonders in gewissen Bereich Astronomie und ich bin sehr interessiert auch in Geschichte und Philosophie. Und ich finde es einfach Wahnsinn, ich meine, was in Wissenschaft auch gerade passiert, sagen wir Gentechnologie, Biologie, künstliche Intelligenz. Ich glaube, wir erleben gerade so eine Art Renaissance oder so eine Hochblüte von verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen, auch astronomisch, was die rausgefunden haben in den letzten 20 Jahren. Ich meine, während ich das gefolgt habe, wie viele Planeten die gefunden haben und Gravitationswellen und was auch immer. Ich meine, ich glaube, das ist schon eine große Inspiration. Und andererseits natürlich Kunst an sich. Ich meine, wir leben auch einen unglaublichen Reichtum von Kunst, gerade hier in Berlin. Fantastische Szene für Theater oder bildende Kunst, Performance-Kunst. Es gibt so viele Möglichkeiten, klassische Musik. Und da kann man einfach endlos, ich meine, man geht einfach irgendwie zu irgendeinem guten Ding raus und ist inspiriert einfach von dem, ja, von Geist, von diesen Künstlern oder von diesen Leuten, die forschen und die was finden. Und das ist irgendwie eine goldene Zeit für sowas, denke ich.
In diesem ganzen Kosmos von Kultur, Wissenschaft und Innovation, wie siehst du da die Rolle des Jazzmusikers oder der Jazzmusik? Was siehst du als deinen Beitrag für die Gesellschaft?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist vielleicht so kurz zu antworten, ist jetzt nicht einfach, aber ich glaube, wir können so eine Art Integrationsglied zwischen verschiedenen Bereichen sein, in einem gewissen Sinne. Wir sind irgendwie zwischen, durch auch die Geschichte von Jazz, zwischen Unterhaltung und zwischen Kunst. Das heißt, es gibt Bereiche von Kunst, die so sehr in so Nische gehen, dass viele Leute die finden und nicht finden. Und Jazz hat immer was, vielleicht durch diese Rhythmen, die wir haben. Weißt du? Die Rhythmen sind ja letztendlich Tanzrhythmen, dieses Swing, dieser Puls. Und dadurch hat es immer was gehabt, wo die Leute auch das so ein bisschen, es kann Kunst sein, aber es kann auch eine Unterhaltung sein. Und ich glaube, in diesem Zwischenbereich können wir was ermitteln. Das heißt, Kunst muss jetzt nicht nur immer in irgendeinem Museum stattfinden oder es kann tatsächlich in so einem, auch nebenbei, wenn Jazzmusiker irgendwie in der Bühne in Kaiserstädt in Schöne weiterspielen, da kann es auch passieren. Das kann, heißt, Leute können einfach da hinkommen, müssen da sogar nicht keinen Eintritt bezahlen. Als Beispiel einfach so, dass Jazz kann einfach von Street-Ebene auch agieren. Andererseits können wir auch in das Schlosser spielen, falls jetzt was wieder eingeladen wird. Und tatsächlich ist es auch, wenn viele Jazzmusiker haben, das spielen vielleicht manchmal in Konzertsälen oder spielen für Politiker, dann spielen wir in irgendeinem Kellerloch für Hut. Und wir sind da so ein Bindeglied zwischen die Straße und die Hochkultur. Das wäre mein
Idee. Also so ein integrativer Motor durch die kulturellen Ebenen hindurch.
Von ganz genau.
Hochkultur zur Unterhaltung. Ist was, ja. Ja, was ich finde diesen Begriff natürlich nicht gut, aber jetzt verwende ich ihn hier, um das zu verdeutlichen, ja, dass das so eine Integration ist.
Richtig, Hip-Hop auch. Es gibt so Sachen, Musiken auf die Straße, die zum Beispiel, ich weiß, dass Hip-Hop jetzt eine Inspirationsquelle wiederum für junge Generation von Jazzmusiker ist, auf jeden Fall. Und andererseits, die machen eher was anderes daraus. Und es geht dann immer irgendwie weiter mit solchen Überschneidungen. Mhm.
Super. Jetzt hast du sozusagen auch deine außermusikalischen Inspirationen wie Geschichte, Philosophie, Soziologie, so ein bisschen darüber gesprochen. Wie siehst du denn eigentlich die Zukunft der Kunst, der Jazzmusik im Speziellen? Also auch gerade, sagen wir mal, kurzfristig. Was denkst du, was Corona jetzt mit sich bringt oder wie die Rolle ist in dem ganzen Kontext von KI, Marktwirtschaft und dystopischen Visionen, die auch um uns herumfliegen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, es gab wahrscheinlich noch nie so eine Zeit, wo die Zukunft so unklar ist wie jetzt. Weil lass uns sagen, vor 200 Jahren, die Leute, die auf den Bauernhöfen oder Industrie gearbeitet, wussten ziemlich genau, dass die haben ähnliches Leben gehabt als ihre Väter und Mütter. Oder relativ ähnlich. Aber was meine Kinder oder meine Enkel machen werden, ich habe keine Ahnung. Es werden so große Änderungen jetzt kommen. Das ist das Einzige, was ich denke, passieren wird. Es ist die Geschwindigkeit von Änderungen ist größer. Und diese Algorithmen, künstliche Intelligenz, wird da eine große Rolle spielen. Wie ganz genau, weiß ich jetzt nicht. Ob jetzt auch in Jazzmusik, ob jetzt Roboter improvisieren werden, das jetzt glaube ich nicht. Aber irgendwie wird es eine Rolle spielen. Wie weit die Leute noch in Live-Konzerte gehen, weiß ich auch nicht. Ich sehe das sehr unsicher jetzt, auch in der Zeit von Pandemie. Ich denke aber, das wird jetzt sicherlich nicht verschwinden. Ich glaube, die Leute wollen zusammenkommen, wollen was erleben. Und ich glaube, da werden die Jazzmusiker durch ihre Flexibilität und durch ihre Möglichkeiten zu schnelle Änderungen auch in der Situation, wir sind halt einfach, wir lernen, schnell zu reagieren. Das ist, was Jazzmusik am besten können. Und ich glaube, das wird uns helfen, unsere Rolle auch zu finden, was immer die Situation, wo wir auf den Wasserwelten leben und was für Instrumente wir da bauen müssen. Aber wir werden da auch immer Rhythmen spielen und Töne erzeugen.
Super. Ja, Kalle, dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, was wirst du als nächstes tun?
Ja, da kommen jetzt ein paar interessante Projekte. Wir haben mit Band namens Gu jetzt Aufnahmen gemacht und werden unser Album fertig machen. Und dann werde ich, es gibt ein schönes neues Projekt mit dir und Max Andrzejewski, Johannes Schleiermacher und mit Charlie Hübner. Wir haben ein Konzert jetzt im September. Ich würde sagen, bis September kann ich sagen, dass da es sieht noch so aus, dass einige Konzerte stattfinden. Ich habe vieles im Kalender, auch nach September, aber ich weiß es jetzt nicht, ob das alles stattfinden wird. Und ich hoffe schon und ich denke, wir werden Konzerte weiterhin geben, aber ich glaube, ich versuche zu lernen, jetzt mehr und mehr jeden Monat so zu nehmen, wie es kommt. Und ich mache jetzt keine so großen Pläne oder sagen wir, ich mache schon Pläne, aber ich gehe schon davon aus, dass die jetzt nicht unbedingt stattfinden. Und ich glaube, das ist ein schöner Zustand, solange man finanziell irgendwie versichert. Ich glaube, ich weiß, es gibt viele Kollegen, die finanzielle Sorgen machen, weil die jetzt keine Grundsicherung haben in keiner Weise. Und für diese Kollegen wünsche ich sehr, dass es gäbe noch klarere Strukturen und staatliche Hilfen, eine Art Grundsicherung für die Künstler, die einfach von ihren Kunst gelebt haben und jetzt durch Corona so schwer betroffen sind.
Du persönlich machst aber keine, hast keine anderen Pläne, wie du Projekte verwirklichen kannst, jenseits der Konzertformate?
Es ist schon so, dass die auch meine Schwerpunkt gedanklich so ein kleines bisschen mehr in Kleinen geht und in Komposition. Und ich denke gerade darüber nach, was ich am selben immer machen kann, ist einfach für mich selber, für Solo-Gitarre komponieren. Das kann ich natürlich. Und wenn der Strom ausfällt, dann kann ich mit Akustik das machen. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen mein Schwerpunkt, wie jetzt für nächste Zeit ein bisschen auf Klein und zurück, weil alles andere ist so unsicher und mindestens das kann ich für mich dann verwirklichen. Das heißt, einfach Gitarre üben und für Gitarre komponieren, das ist, glaube ich, jetzt erstmal. Aber ich habe auch andere Ideen, aber wie gesagt, ich will über die noch nicht so groß reden, weil ich denke, das ist alles so unsicher. Und vieles ist natürlich verschoben worden. Ich bin gespannt, was von diesen verschobenen Sachen jetzt auch stattfindet. Ja.
Und wäre eine Zukunft der Musik als Streaming-Form, ist das für dich machbar oder umsetzbar oder wie empfindest du das?
Es hängt sehr von der Qualität von dem Ton und Licht und von der ganzen Situation. Ich meine, ich glaube, das kann ein Weg sein, aber da müssen die Musiker und auch auf Publikum lernen, damit umzugehen und was daraus zu machen. Ich meine, das ist jetzt die erste Phase. Ich hoffe, dass es jetzt nicht sehr großer Schwerpunkt sein wird, weil es ist halt erstmal, diese Live-Erfahrung hängt irgendwie mit dem Publikum zusammen. Aber andererseits, wenn es sonst gar nicht geht, okay, dann arbeiten wir mit Stream.
Gut. Dann freuen wir uns auf alles, was kommt, was du uns noch zu bieten hast und mit dem du uns noch inspirierst. Und ich danke dir für das Interview.
Ja, herzlichen Dank, Olli. Ja. Sehr gerne. Thank you.